Kanzler Friedrich Merz baut sein Kabinett um und erntet dafür heftige Kritik aus den eigenen Reihen, während die Debatte über den islamistischen Anschlag auf den Berliner CSD an Schärfe gewinnt. Das ist die Lage am Mittwoch, dem 29. Juli. Die große Frage ist also, wie reagiert die Politik auf diese beiden völlig unterschiedlichen Krisen? Damit herzlich willkommen beim Podcast Radar. Ich begrüße unsere Politik-Podcast-Expertin Sophia.
Hallo Konrad.
Fangen wir in Berlin an. Die Union sortiert sich neu. Was ist da los?
Nach dem Rücktritt von Jens Spahn als Fraktionschef wird heute sein Nachfolger gewählt, der bisherige Kanzleramtschef Thorsten Frey. Das hat einen ganzen Dominoeffekt ausgelöst, den Kanzler Merz für einen größeren Umbau nutzt. Neue Minister sind Carsten Linnemann für Gesundheit und Steffen Bilger für Verkehr. Aber die Art und Weise, wie Merz das durchzieht, sorgt für gewaltigen Ärger.
Man ahnt es schon. Wie bewerten die Podcasts diesen Führungsstil?
Im Podcast Was jetzt? Nennt Ferdinand Otto von der Zeit den ganzen Vorgang einen völlig verstolperten Befreiungsschlag. Besonders das unwürdige Rausdrängen von Verkehrsminister Patrick Schnieder habe viele Christdemokraten verärgert. Er berichtet, dass der Landesverband Rheinland-Pfalz den Kanzler jetzt sogar von einer Veranstaltung ausgeladen hat. Und im Handelsblatt Morning Briefing spitzt es Friederike Hofmann zu. Die heutige Wahl von Thorsten Frey wird für Merz zum regelrechten Stimmungstest. Sein Ansehen in der Partei stehe auf dem Spiel.
Ein Stimmungstest, den er womöglich nicht besteht. Kommen wir zum zweiten großen Thema, dem Anschlag auf den CSD in Berlin. Was gibt es da Neues?
Es gibt jetzt ein Bekennervideo des mutmaßlichen Täters, Abdul Balut. Darin schwört er der Terrororganisation IS die Treue. Die Debatte dreht sich jetzt darum, wie ein bekannter Gefährder so eine Tat verüben konnte und um die Queerfeindlichkeit in Teilen muslimischer Communities. Im Podcast Ronsheimer fordert der Gast Tugay Sarraç, ein schwuler Muslim und Ex-Salafist, eine knallharte und ehrliche Debatte. Er kritisiert, dass die Politik immer noch mit Leuten wie Burhan Kesici vom Islamrat redet, der Homosexualität als Abnormalität bezeichnet.
Also eine klare Forderung, die Zusammenarbeit mit bestimmten Verbänden zu beenden.
Genau. Und im Podcast 0630 kommt Erin Güvercin von der Alhambra-Gesellschaft zu Wort. Er verlangt eine kritische Auseinandersetzung innerhalb der muslimischen Community und sagt, Queerfeindlichkeit sei dort eine Realität, die man klar benennen müsse. Es sei eben nicht damit getan, nach jedem Anschlag zu sagen, das habe nichts mit dem Islam zu tun.
Ein ganz anderer Schauplatz, die USA. Dort wurden die für ihren Frauenhass bekannten Tate-Brüder festgenommen. Was steckt dahinter?
Andrew Tate und sein Bruder wurden in Miami verhaftet und sollen nach Großbritannien ausgeliefert werden. Dort erwartet sie eine riesige Anklage wegen Menschenhandel und sexualisierter Gewalt. Im Podcast 0630 analysieren die Hosts, wie die Tates lange vom Umfeld Donald Trumps geschützt wurden, was ihnen die Reise in die USA überhaupt erst ermöglichte. Jetzt scheint sich das Blatt aber zu wenden. Trumps Sprecherin sagt, der Präsident habe nicht vor, zu intervenieren.
Also auch hier, wer nicht mehr nützlich ist, wird fallen gelassen.
Exakt. Und das passt zur Analyse im Tagesanbruch von T-Online. David Scharfbuch erklärt Trumps Weltbild so: Für ihn gibt es nur Gewinner und Verlierer. Da die Tates jetzt massive rechtliche Probleme haben, werden sie in Trumps Augen zu Verlierern und damit wertlos.
Trump hatte ja auch noch anderen wichtigen Besuch, gleich zwei Präsidenten im Weißen Haus.
Ja, Volodymyr Zelensky aus der Ukraine und Benjamin Netanyahu aus Israel. Im Podcast Table Today beschreiben Michael Bröcker und Helene Bubrowski, wie unterschiedlich die Treffen liefen. Mit Zelensky gab es überraschend harmonische Bilder und offenbar eine Zusage an Lizenzen für die Produktion von Patriot-Raketen. Das Gespräch mit Netanyahu dagegen sei angespannt gewesen, weil Trump ungeduldig wird wegen des langen Iran-Kriegs. Das Handelsblatt Morning Briefing liefert die strategische Einordnung. Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sind eng verflochten, weil der Iran Russland militärisch unterstützt. Für Trump ist das ein strategisches Dilemma.
Kommen wir zur Person des Tages. Wer hat heute die Analysen besonders geprägt, Sophia?
Das ist heute Mette Frederiksen, die dänische Premierministerin. Im Podcast Politico Berlin Playbook zeichnet Gordon Ripinski ein faszinierendes Porträt von ihr. Sie kommt aus einer klassischen Gewerkschafterfamilie, hat aber als Regierungschefin einen extrem harten Kurs in der Migrationspolitik eingeschlagen. Ihre Logik? Nur so kann sie den dänischen Wohlfahrtsstaat vor den Rechtspopulisten retten. Ripinski beschreibt sie als Pragmatikerin bis zur Schmerzgrenze, fast schon rücksichtslos, wie man in der Corona-Krise bei der Tötung von Millionen Nerzen gesehen hat. Sie ist keine Visionärin, sondern eine Prepperin, die ihr Land auf harte Zeiten vorbereitet.
Also eine Sozialdemokratin, die konservative Politik macht, um linke Ziele zu retten. Ein ziemlich gewagtes Modell.
Genau. Sie sichert quasi die dänische Gemütlichkeit mit Stacheldraht und Raketenabwehr. Das macht sie zu einer der wichtigsten sicherheitspolitischen Stimmen in Europa.
Und was war das Wort, das heute in den Debatten immer wieder auftauchte, Sophia?
Das war der Stimmungstest. Das Handelsblatt Morning Briefing hat den Begriff genutzt, um die heutige Wahl des neuen Unionsfraktionschefs zu beschreiben. Das Ergebnis von Thorsten Frey wird als direktes Zeugnis für oder gegen den Kurs von Friedrich Merz gewertet. Und das Podcast Was jetzt bestätigt das. Die offene Kritik aus den Landesverbänden zeigt, dass die Stimmung in der CDU bereits extrem angespannt ist. Der Begriff fasst also perfekt die Zerreißbruch zusammen, in der sich der Kanzler befindet.